Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Warren Buffett hat vieles richtig gemacht, aber Lars sagt, er hatte auch wahnsinnig viel Glück. Was heißt das für Privatanleger heute? Und genau diese Frage widmen wir uns heute. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Lars Erichsen. Er ist Finanzanalyst und Publizist. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von seinen YouTube-Videos. Er bringt eine unbequeme, aber extrem nützliche Sicht mit. Viele Anleger spielen die falsche Disziplin, verwechseln Wachstum mit Burggraben und überschätzen, was sich aus der Buffett-Ära 1:1 wiederholen lässt. Lars, danke, dass du für uns heute Zeit hast.
Sehr gern, ich freue mich.
Erzähl uns doch einfach mal gern kurz über dich, sozusagen, wer ist Lars? Und dann gerne reden wir gleich mal über den Buffett-Ansatz.
Das machen wir gerne. Also mein Werdegang war A, nicht so erfolgreich wie der von Warren Buffett, aber B, auch ein ganz anderer. Denn ich bin zur Börse gekommen. Insofern nehme ich mal an, anders als 99% als vieler Anleger oder vielleicht auch derer, die hier zuhören, nämlich übers Trading. Das heißt, ich habe mir am Anfang gar keine Gedanken darüber gemacht, wo Aktienkurse, wo Märkte in ein paar Wochen oder Monaten stehen, sondern ich bin tatsächlich über den hochaktiven Handel, das heißt also mit mehreren tausend Trades und Orders pro Jahr, an die Börse gekommen. Mein erstes Jahr, in dem ich Fulltime Trading betrieben habe, war dann 1998, also kurz vor, ja, wir waren noch so im Aufstieg der Dotcom-Blase. Und das muss ich auch gleich mit dazu sagen. Das ist auch so ein bisschen Teil meines damaligen Erfolgs gewesen. Ich habe nämlich keine wirkliche Ausbildung in dem Sinne genossen. Ich bin Betriebswirt, aber mit Börse hatte ich nur autodidaktisch zu tun. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn Börsen jeden Tag nichts anderes machen als zu steigen. Und das war 97, 98, 99 der Fall, bis dann die Börse oder die Blase geplatzt ist im Jahr 2000. Dann denkst du natürlich, du kannst das auf jeden Fall. Aber es war insofern eine Lehrzeit für mich im hochaktiven Handel, die wirklich begünstigt war. Und das habe ich dann fast 17 Jahre lang gemacht. Später dann auch in durchaus herausfordernden Phasen, also auch mein Lebensunterhalt damit verdient. Und dann ist bei mir genau das Gleiche eingetreten wie bei vielen Selbstständigen in anderen Berufen auch. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, die Dinge wiederholen sich doch sehr häufig. Und ja, so aus dem Netzwerk heraus, was sich gebildet hat, bin ich immer mal angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht in eine Vermögensverwaltung zu gehen oder einen Fonds zu übernehmen, vielleicht im Angestelltenbereich zu arbeiten. Das hat mich aber alles nicht so gereizt, weil ich natürlich nach 20 Jahren Selbstständigkeit auch ein bisschen, naja, bei uns sagt man versaut war. Das heißt also, ich hatte dann auch nicht Lust, in großen Strukturen mich noch einzuarbeiten. Aber nach draußen zu gehen und darüber zu sprechen, was ich so mache, darauf hatte ich schon Lust. Das war mehr so ein Experiment. Und so ist es dann, und jetzt kürze ich mal die 20 Jahre danach ab, so ist es dann erst zu einem YouTube-Kanal gekommen, dann zu den Renditespezialisten, dann zum Podcast und letztlich zu dem, was ich heute mache.
Sehr spannende Entwicklung und da sieht man, jeder macht einen anderen Weg. Und da gehen wir dann gleich weiter. Wir haben ja im Eingang schon ein bisschen gesprochen. Du sagst, Buffett, der Ansatz ist noch immer gültig. Das ist ja auch sozusagen das Ziel von Stock Analyzer, den Buffett-Ansatz weiterzutreiben und das auch im zu digitalisieren. Das haben wir auch gemacht, einfach um Privatanlegern da einen Zugang zu geben. Aber du sagst oder du hinterfragst, ob die Rendite so nochmal wiederholbar ist.
Genau, und das ist gar nicht unbedingt was Verkehrtes. Also man muss sich ja anschauen, in welcher Geschwindigkeit heute die Kaufkraft verloren geht und in welcher Geschwindigkeit Menschen ja tatsächlich zumindest mal real ärmer werden, die gar nichts machen mit ihrem Geld. Ja. Nur die Erwartungshaltung, die bestimmt ja sehr häufig, ob wir bei etwas dabei bleiben oder nicht. Und wenn man sich dann anschaut, was für Renditen Warren Buffett im langfristigen Zeitraum erzielt hat, dann könnte man natürlich als jemand, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, den Eindruck gewinnen, wenn man dann so eine Bilanz zieht nach 5 oder nach 7 Jahren, dass man sagt, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Das ist ja bei Warren Buffett viel besser gelaufen. Und das, darum geht es mir eigentlich nur, die richtige Erwartungshaltung. Warren Buffett hat gestartet zu einer Zeit, in der wir noch deutlich vor dem waren, was wir als große Globalisierungswelle bezeichnen dürfen. Die amerikanische Wirtschaft war stark, aber nicht so stark, wie sie dann später wurde. Das heißt, es hat ja das gesamte Umfeld war am Anfang eins, wo man sagen könnte, naja, normale Zyklen auf und ab. Dann aber hat die Globalisierung stattgefunden. Und in dieser Phase hat Warren Buffett den Markt wahnsinnig outperformed, weil er auf die richtigen Unternehmen gesetzt hat, nämlich diejenigen, die von dieser Globalisierung zumindest zu großen Teilen profitiert haben. Ich meine, die allermeisten, die sich mit Warren Buffett noch nie beschäftigt haben, kommen wahrscheinlich auf Coca-Cola. Und das ist natürlich eins der klassischen Unternehmen. Wenn du zuerst auf deinem Heimatmarkt groß wirst und dann in die ganze Welt expandieren kannst, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Erfolgsstory, die so nicht wiederholbar ist. Das Gleiche gilt für Banken und für Versicherungen, die er immer gerne gehabt hat. Und du wirst es noch besser wissen. Also es sind einfach viele Unternehmen dabei, die davon profitiert haben und die dann über Jahre und teilweise Jahrzehnte hinweg zweistellig gewachsen sind, obwohl man sie eher dem Value-Sektor zuordnen würde. Und das ist eben etwas, was man, wenn man jetzt beginnt, so nicht wahrscheinlich als Value-Anleger nicht wiederholen kann, einfach deshalb, weil wir uns in einer sehr viel unsicheren Phase befinden. Also vermutlich haben wir Peak-Globalisierung hinter uns. Das, was an Unsicherheiten gerade auf alle Märkte zukommt, ist einfach ein schlicht ein anderes Umfeld. Ich würde mich überhaupt nicht abwenden von Warren Buffett und seinen Ideen, aber die Erwartungshaltung, die muss stimmen.
Erwartungshaltung ist ein sehr gutes Sprichwort. Ich glaube, das ist generell ein Thema an der Börse, die wir überall problematisch oder kritisch hinterfragen können, weil ja gerade, wenn man an die Börse geht als Privatanleger, muss man sich zuerst mal fragen, was ist meine Erwartung? Wie kann ich damit auch umgehen? Es ist ja viele, die wahrscheinlich am bekanntesten sind die eher Lotto spielen. Weil ja, sage ich jetzt mal, viele erwarten, und morgen bin ich reich. Es gibt sicherlich auch sehr viele, die gut anlegen, die einfach stabil anlegen, sage ich jetzt mal, die gute Erwartungen haben. Aber es kommt man kommt immer wieder einfach zu denen, die dann sagen, gestern habe ich so und so viel Prozent gemacht oder kaufte die Aktie, dann mache ich so und so viel Prozent. Und gerade Österreich, Deutschland sind ja noch extrem viele Sparer. Und wenn ich da so an meine Elterngeneration denke, dann gibt's da auch sehr viel Unsicherheiten. Wie du schon gesagt hast, aus der Dotcom-Blase, du hast damals sehr gut profitiert. Aber es gab natürlich auch viele, die das sehr abgeschreckt hat, glaube ich. Und da kommen wir dann eigentlich schon zum nächsten Punkt. Du sagst, oftmals fehlt das Wissen. Das kann man heutzutage, sage ich jetzt mal, auch schon ganz gut aufholen. Das war in Warren Buffetts Zeit auch wahrscheinlich problematischer oder schwieriger, weil einfach die Daten nicht so zugänglich waren. Das Wissen heutzutage, ja, mit dem Internet, Globalisierung, hat man ja da viel gefunden. Aber natürlich auch die falsche Disziplin, falsche Erwartung, viele Emotionen. Man sieht das immer wieder auch an Aktienkursen. Die Emotionen, die pushen den Kurs extrem, aber die können den auch extrem niederprügeln. Und ich will gar nicht drüber reden, was ist falsch, sondern was ist die richtige Disziplin deiner Meinung nach? Und woran erkenne ich, dass ich jetzt einen Umschwenk machen muss, dass ich wieder in den richtigen Bereich komme?
Wenn du jetzt in dem Moment, wo du diese Frage hörst, dir nicht ganz klar ist, wovon die Rede ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht klar genug definiert hast, in welcher Disziplin du bist, relativ hoch. Und diese beiden Disziplinen, die ich hier klar voneinander trenne, im Übrigen auch in meinem Handel und selbst in meinem Produkt, ist einmal die aktive Anlage. Und die Abgrenzung ist sehr simpel. Bei einer aktiven Anlage habe ich vor, den Wert, ganz gleich, ob es ein Derivat, eine Aktie oder ein ETF ist, dann zu einem Zeitpunkt X wenn dieser oder jener Kurs erreicht ist, zu verkaufen oder den Stop neu deutlich nachzuziehen und Gewinne abzusichern und so weiter. Das heißt, wir sprechen hier von einer Anlagedauer, die kann bei einem Tick-Trader von wenigen Sekunden gehen bis hin zu einigen Wochen oder Monaten. Und das ist aktive Anlage und das ist nicht ein Regelwerk, was ein bisschen anders ist als die langfristige Anlage, sondern es ist ein komplett anderes Regelwerk. Das ist nicht wie Hochsprung und Stabhochsprung, das ist wie Volleyball und Formel 1. Das heißt also, wirkt nicht diametral zueinander, weil ja beide auf dem gleichen Spielfeld unterwegs sind. Aber wer irgendwie aus dem langfristigen ETF-Sparen kommt, ne, das ist vielleicht für viele so ein bisschen der Einstieg, bevor, wenn überhaupt, muss man ja nicht, aber kann man sich dann für Einzelaktien zu entscheiden und dann sagen, jetzt mache ich das auch so ein bisschen mit, ich möchte auch ein bisschen mal am Markt dabei sein und mal was kaufen und verkaufen, dann nicht zwangsläufig, ist es aber in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt. Und dann ist es verkehrt, sich in dieser Disziplin überhaupt zu bemühen. Und das andere ist langfristiges Investieren. Und hier geht es ganz wesentlich um fundamentales Wissen. Also Unternehmensbewertung, Kennzahlenanalyse. Hier geht es nicht so sehr um das Timing, wann steige ich ein, sondern um die Auswahl der richtigen Aktie, kann auch des richtigen Segments in Form eines ETFs sein. Und dann kaufe ich, wenn es gut läuft, diese Marktphasen wird es nicht immer geben, dann kaufe ich den berühmten Dollar für 50 Cent. Aber ich halte dann und ich werde auch aufgrund eines schlechten Quartals oder wenn mal die Quartalszahlen nicht ganz so sind, dann werde ich dieses Investment nicht wieder verkaufen. Und es gibt eben sehr viele, die sagen, ja, langfristig investieren mache ich und deswegen beschäftigen sie sich vielleicht sogar zu häufig mit der Börse, müsste man gar nicht in dieser Disziplin und sagen, ja, ich spiele aber bei dem anderen so ein bisschen mit. Und das funktioniert nicht. Und man muss vorher definieren, mit welchem Kapital bin ich in welcher Disziplin. Ansonsten gibt es eine Menge Enttäuschung.
Das sehe ich oft auch, dass man sagt, okay, ich will in Qualitätsunternehmen oder ich will langfristig investieren und dann kommt doch so ein Moment, vielleicht ein Zeitungsartikel oder irgendwo ein Reddit-Post oder was auch immer und dann, ah, jetzt verkaufe ich doch, weil jetzt, oder jetzt kaufe ich doch, ist wahrscheinlich sogar oft die problematische. Ist einfach das größere Thema, das Kaufen, weil genau dann passiert der Fehler, dass man unüberlegt kauft und dann sieht man, ja, jetzt in diesem Moment. Aber dann geht es nach unten und dann weiß man eigentlich nicht mehr, was man tun soll, weil ja, dann war es falsch, dann ist man von dem Unternehmen nicht überzeugt und dann wird man auch von Emotionen getrieben. Das sehe ich immer wieder. Oder gerade so bei, hast du gesehen, diese Aktie ist gerade voll gut oder die machen jetzt dieses und jenes. Also so Tipps oder so Gespräche von Bekannten, da passieren dann auch oft sehr viele Fehler, finde ich. Oder merke ich einfach, weil die kaufen dann, denken sich, ah, wenn der das gesagt hat, dann wird das schon passen. Das ist vielleicht nicht mal so ein konkreter Tipp, sondern einfach nur drüber gesprochen. Und ich merke das selbst auch. Ich suche es halt dann im Stock Analyzer oder sehe mir halt die Sachen an und denke mir so, okay, ja, nee, doch nicht. Aber so eine Initialzündung, die passiert sehr, sehr schnell. Also da muss man schon selbst wirklich hart dranbleiben, dass man sagt, okay, ich bleibe nur in diesem Bereich.
Und sehr häufig wird eben Preis mit Qualität verwechselt. Das heißt also, die Aktie steigt ja gar nicht. Andere Aktien steigen, aber die Aktie steigt ja nicht. Dann kann die Aktie ja nicht gut sein. Oder umgekehrt, wie kann denn die Aktie fallen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Also der Klassiker wahrscheinlich momentan ist bei vielen Novo Nordisk, weil sie dann sagen, ja, aber warum sollte ich denn eine Aktie halten, die fällt? Und dann auf der anderen Seite liest man aber ein Buch von Warren Buffett. Also man kann ja nicht den Dollar für 50 Cent oder whatever kaufen, so wie es Benjamin Graham, Peter Lynch, Warren Buffett. Man kann ja nicht auf diese Situation warten und dann gleichzeitig kauft man aber die aktuellen Highflyer. Das geht ja überhaupt nicht zusammen. Das heißt, so man versteht sofort, wenn man so ein Buch liest, ja, antizyklisch investieren. Das ist es. Eine Aktie dann kaufen, wenn sie keine haben will. Aber das bedeutet, dass die Aktie vermutlich gerade nicht durch die Decke geht, weil sie will dann offensichtlich jeder haben. Und dieser simple Grundsatz, die stehen dann gegeneinander und man sagt sich, aber das irgendwie, dann muss man sich auch noch gegen die Herde stellen. Das klingt alles, während man das Buch liest, wie, naja, also warum macht das denn nicht jeder?
Simpel, ja, aber.
Genau wie Mike, mit Mike Tyson und dem Plan. Und dann stehst du im Ring und dann kriegst du richtig einen drauf und weg ist er, der Plan. Und das ist das ganz, ganz große Problem, weil man eins nicht vergessen darf. Ich habe gerade noch mal, weil es da um Novo Nordisk ging, mir noch mal die Statistik angesehen. JP Morgan hat eine Studie aufgestellt und hat sich alle Qualitätsaktien, die kann man unterschiedlich definieren, aber da waren schon sehr viele von den wirklich erfolgreichsten Börsen-Stories dabei, über einen Zeitraum von 40 Jahren. Und jetzt kann man ja mal raten, ich verrate es aber sofort, wie viele dieser Aktien eine 50% Korrektur oder mehr im Laufe dieser Erfolgsstory, in der sie sich sehr häufig vervielfacht haben, wie viele dieser Aktien hatten eine 50% Korrektur? Alle. Alle diese Aktien. Und wenn man dann natürlich gesagt hätte, eine Qualitätsaktie wird ja wohl steigen und nicht fallen, da wäre man raus gewesen. Wie viele dieser Unternehmen, und wirklich, wir sprechen über einen Zeitraum von 40 Jahren, da waren nicht nur die der letzten Jahre dabei, sondern von früher, ja, IBM, gab es dann auch mal wieder, da waren die Nifty 50 und so weiter alle mit dabei. Wie viele dieser Erfolgsgeschichten haben mal eine Gewinnwarnung ausgesprochen? Alle. Und wenn man da dann jedes Mal gesagt hätte, na dann, das ist ja, vielleicht bin ich doch auf dem falschen Dampfer hier, dann wird da nichts draus. Ich würde nicht sagen, verlass dann die Börse. Aber es gibt auch Menschen, für die ist dieser mentale Druck zu groß. Und dann einfach vielleicht einen ETF-Sparplan machen, sich auch nicht schlecht dabei fühlen. Ja, Geldanlage ist was Wichtiges im Leben, aber nicht das Wichtigste im Leben. Und wenn man aufgrund seiner Aktienposition nachts schlecht schläft, dann ist es das nicht wert. Also, dann einfach, es gibt ja auch einfach Sachen, die einem besser liegen. Ja, und das ist genau das Problem, wenn man sagt, jetzt nehme ich selber in die Hand und dann merkt, dass man aber vielleicht nicht, oder zu spät merkt, dass man das Gerüst dafür nicht hat.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Und ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, ich meine, Tipps gebe ich sowieso ganz, ganz ungern oder gar nicht, weil es einfach immer irgendwie in die falsche Richtung läuft. Aber ich sage auch immer, schau dir zuerst was Ruhiges an, eben einen ETF, vielleicht sogar einen All World, da ist viel drinnen. Da hast du einfach mal, ja, dann machst du einen Sparplan und dann kannst du noch immer sagen, okay, ich nehme ein paar Satelliten dazu, ich nehme mir 2, 3 Unternehmen und wenn es besser läuft oder wenn man sich dann auch mehr dafür interessiert, das ist ja auch oft das Thema, wie viele Leute interessieren sich gar nicht dafür und wollen es trotzdem machen, das ist ja auch keine gute Idee. Und dann fährst du am besten und am ruhigsten und dann freust du dich, wenn deine Satelliten super performen und wenn es halt mal nicht so gut läuft, ja, dann war das trotzdem nur ein kleiner Teil vom Portfolio und dann wartest du halt oder musst halt irgendwann dann sagen, okay, dann habe ich halt mal die 500.000 Euro weg, dafür habe ich halt im ETF einen guten Ertrag erwirtschaftet.
Hast du gesagt, dann sind halt mal die 500.000 Euro weg?
Nee, die 500 oder 1.000.
Ach so, ich habe schon verstanden. Ich wusste ja, nee, sonst wäre ich mir mit der Zielgruppe nicht ganz sicher gewesen. Ja, das ist gut. Ja. Aber in Österreich rechnet man halt auch ein bisschen größer. Nicht so groß,
ja, natürlich, wie in der Schweiz, aber... Ja, genau. Think big, oder? Heißt es immer.
Ja, sehr schön.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu Buffett. Wir haben ja schon am Anfang gesprochen, oder du hast ja gesagt, ja, er hat da natürlich ein bisschen Glück oder einfach eine gute Zeit erwischt, als die ganze Welt sozusagen erobert wurde. Jetzt sind wir mehr im in der Marktverdrängung. Was oder welche Rendite kann ich mir dann erwarten? Also was wäre jetzt die realistische Erwartung für einen Privatanleger?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe vor etwa, wenn man es unter statistischen Aspekten anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass man in den nächsten 5, vielleicht sogar 10 Jahren mit einer niedrigeren Durchschnittsrendite rechnen muss, als es in den letzten 10 Jahren der Fall war. Ich finde, so lange Zeiträume, ich meine, wenn man sich mal anschaut, was in den letzten 3 Jahren oder nehmen wir mal seit 2020 passiert ist, also wenn man sich das genau an, wie sich KI entwickelt hat und so weiter, ist natürlich wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Und wer hätte gedacht, dass sich die Situation zwischen China, Europa, den USA, dass man derart schnell sich von den allermeisten Formen der Globalisierung trennen würde. Also deswegen einfach als unter statistischen Aspekten muss man sagen, wir hatten einen Ausreißer zur Oberseite fast 10 Jahre lang. Also das, was nach der Finanzkrise an durchschnittlichen Renditen kam, war ja weit über dem Durchschnitt, insbesondere in den USA. Aber da der Trade, wenn man so will, unserer Tage, der Debasement Trade, also sprich das Kapital, also ein Euro bleibt nominal in seiner Kaufkraft immer ein Euro, aber die tatsächliche Kaufkraft sinkt natürlich, wenn die Menge der Euros steigt. Und weil ich glaube, dass dieser Debasement-Trade weitergehen muss angesichts der Schulden, gehe ich auch davon aus, dass man weiterhin mit Aktien sein Kapital, sein Vermögen nicht nur erhalten kann, sondern auch leicht steigern. Und das würde nach meiner Erwartungshaltung dafür sprechen, dass wir volatiler als in der Vergangenheit, aber so mit einer im Buy and Hold, nehmen wir jetzt einfach mal ein ETF-Portfolio gemischt, mit 6-9% rechnen darf. Mhm. Also ich würde mittlerweile allerdings auch dann, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, etwas hat so lange funktioniert. Es ist, hängt auch ein bisschen von der eigenen Risikoerwartung ab. Mir wäre ein Portfolio mittlerweile, so wie es ja in einem normalen MSCI World ETF der Fall wäre, von 75-80% Dollar einfach zu hoch. Das ist aber nichts Neues. Ich muss sagen, davor wäre es mir auch schon zu viel gewesen. Es ist die Volkswirtschaft Nummer eins. Es ist also schwer dagegen zu argumentieren, dass vielleicht 45-50% in Dollaranlagen sind. Allein schon, wenn man sagt, sowas wie große Infrastrukturtrends rund um den KI und. Ja, in fast allen Bereichen kommt man da nicht um die Marktführer herum und es sind nun mal oft amerikanische Aktien. Aber da eben auch noch Europa mit beizumischen, Emerging Markets mit beizumischen. Und wenn man das Risiko ertragen kann, bei mir ist es mit rund 7% mit drin, auch China mit drin zu haben. Es ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft. Also damit würde ich mich ganz wohl fühlen. Und das klingt sehr diversifiziert. Das ist aber nun mal die Antwort auf ein sehr unsicheres Umfeld schlechthin immer schon gewesen in der langfristigen Anlage. Deswegen wäre das so in etwa meine Zusammenstellung.
Spannend, ja. Jetzt hast du mir sogar zwei Fragen oder eine Frage weggenommen. Ich wollte nämlich sagen, ja, was ist mit Emerging Markets? Wie siehst du China? Weil mein Denken ist dann trotzdem immer noch irgendwie so, China, ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen unsicher. Du weißt nie, wie der Staat reagiert und so weiter. Man hatte das auch mal bei Alibaba kurz gesehen oder eine Zeit lang sogar solche Themen. Aber auf der anderen Seite natürlich, wie du sagst, zweitgrößte Volkswirtschaft, die werden sicher nicht nachlassen. Ich habe mir eigentlich immer erwartet, dass China irgendwann trotzdem stolpert, weil einfach ja die Wirtschaft trotzdem irgendwie anders aufgebaut ist, viel staatliche Unterstützung. Aber ja, hat sich immer gehalten. Emerging Markets ist es ähnlich. Die Politik ist da natürlich ein bisschen spezieller, wobei wahrscheinlich Kritiker heute sagen würden, ja, USA ist die Politik auch nicht mehr berechenbar. Aber ja, du hast es jetzt eh schon gut gesagt, Emerging Markets China. Was ist vielleicht mit Japan?
Ja, Japan ist natürlich der Debasement Trade schlechthin. Aber ich finde, wenn wir uns die zukünftigen Themen so anschauen, dann spricht, das ist für mich allerdings eher dann schon vielleicht was im aktiven Bereich. Also Japan segelt, ich möchte nicht über einen Carry Trade sprechen, weil das machen wir seit 20 Jahren. Aber Japan wird noch härter am Wind segeln mit der Politik. Die Dame hat sich ja gerade nochmal ihren Kurs bestätigen lassen. Und natürlich blickst du da auf eine Staatsverschuldung, die vermutlich in den nächsten Jahren auf über 300% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt geht. Aber why not? Dafür sind sie in einigen, Japan ist nach wie vor, auch im medizinischen Bereich übrigens, der Robotikhersteller schlechthin. Wenn man sagt, Robotik, das wird für mich ein Thema. Die Top-10-Werte, die Hälfte kommt aus Japan. Also das ist fast schon etwas aktiverer Ansatz, aber ich finde es als Beimischung dennoch nicht uninteressant. Und Emerging Markets, wenn man sich fragt, ja, wo kommt denn echtes Wachstum noch her? Weil nun wirklich, wenn wir wollen mal jetzt von Europa und Wachstum, wir haben uns ja gerade gefreut in Deutschland darüber, dass wir dann doch bis zu 0,3% wachsen könnten dieses Jahr. Also da fehlt es natürlich ein bisschen, wobei man auch sagen muss, dass sich das viel von dem, was hier bremst, politische Hintergründe hat. Und das kann sich natürlich unter Druck auch mal wieder auflösen. Das Potenzial wäre meines Erachtens da. Und China darf man nicht vergessen. China löst ein Problem, was viele weite Teile der Welt nicht gelöst haben. Das ist Energie. Ja, mittlerweile weit über 50% geht in Richtung 60% der Energieunabhängigkeit. Sie werden sicherlich noch 10 Jahre lang importieren. Öl, Kohlekraftwerke. Aber ansonsten sind sie bei fast 60% regenerative Energie von gar nichts vor 20 Jahren. So schnell kann es gehen, wenn man das mit Commitment macht. Und China hat natürlich darüber hinaus auch noch den, ja, wie soll man es formulieren? Ja, das Politische ist natürlich ein gravierender Faktor, aber macht natürlich auch Entwicklungen in anderen Bereichen, Stichwort Robotik, Stichwort KI, deutlich schneller. Und ob uns das gefällt oder nicht, das Ganze ist auch ein Wettlauf. Deswegen 25% China, weil sie vielleicht die zweitgrößte Volkswirtschaft sind, das wäre mir zu viel. Aber so im einstelligen Prozentbereich muss man fairerweise sagen, bei einem normalen Emerging Markets ETF hat man China ja sowieso mit drin. Es gibt die ja auch Ex-China, aber momentan ist da China mit drin. Aber klar ist auch, da ist auch Taiwan mit drin. Und das muss man einfach wissen und drüber nachdenken. Kann ich mir das vorstellen? Ja, das, ob das auf eine eskalierende oder militärische Art und Weise irgendwann passiert. Ich glaube ja, die Kollateralschäden für China wären zu groß, um das zu machen. Aber man muss es halt wissen. Und wenn man das Risiko nicht mit drin haben möchte, dann müsste man halt Emerging Markets ex China nehmen.
Spannend, ja. Sehe ich ähnlich wie du. Ich habe jetzt vor kurzem mir Emerging Markets ein bisschen genauer angeschaut, habe da auch mit Mercado Libre ein ganz spannendes Unternehmen gefunden. Ist natürlich jetzt keine Empfehlung, keine Anlageberatung in dem Sinn gesagt, aber ja, da ist wirklich noch was drinnen, finde ich, auch wie du sagst, vom echten Wirtschaftswachstum, wo wir ja in Europa, Amerika schon sehr, wie schon gesagt, vom Verdrängungsmarkt leben. Mal schauen, wie sich das also weiterentwickelt.
Kann ich nur doppelt unterstreichen. Da habe ich nach in guter alter Buffett-Manier Ewigkeiten drauf gewartet, dass die Aktie in Relation zu ihrem Wachstum, ich weiß nicht, 8 oder 9 Quartale in Folge über 30% gewachsen, ja. Dass die mal in einen akzeptablen Bereich der Bewertung kommt. Und ja, das ist sie jetzt. Den Disclaimer, dass das keine Kaufempfehlung ist, hast du ja gerade schon ausgesprochen.
Ja. Dann, wenn wir schon nochmal auf Buffett gekommen sind, wenn jetzt jemand Buffett Stil kopieren will, was denkst du da oder was sagst du, was sind da die größten Denkfehler oder die gefährlichsten, die man in sein eigenes Portfolio dann nicht übersetzen sollte?
Also Buffett Stil heute zu kopieren, ist vielleicht gar nicht mehr. Eigentlich müsstest du mir die Frage beantworten, weil ich glaube, der frühe Buffett hätte wahrscheinlich keine Position so groß drin gehabt wie die von Apple. Was man aber sicherlich von Buffett heute noch übernehmen kann, ist der Fokus. Und da beginnt für mich auch die, wenn ich auf Kennzahlen schaue, dann nehme ich zum Vergleich gerne das berühmte KGV, aber ein KGV hat ansonsten erstmal keine große Aussagekraft, wenn wir über die Qualität eines Unternehmens sprechen. Und ich glaube, Buffett hatte mal einen starken Bezug auf Cashflows. Also die ist ja auch ein Riesenfan davon gewesen. Und man darf ja bei Buffett auch nie vergessen, wie viel er verdient hat mit nicht börsennotierten Beteiligungen und seiner eigenen Versicherung und. Und diesen Bezug auf Cashflows, wobei es nicht für entscheidend halte, dass die ausgeschüttet werden. Das heißt also, gerade heute, wo wir, ja, jetzt spreche ich zumindest mal für Deutschland, ich kenne gar nicht hundertprozentig die Gesetzgebung in Österreich, aber bei uns, ja, wir müssen halt Dividenden versteuern. Insofern sind, das sagt übrigens auch Damodaran, den ich auch ganz spannend finde in dem Zusammenhang und der auch ein Value-Anleger ist, heute spielt es für die meisten Anleger keine Rolle mehr, ob Dividenden ausgeschüttet werden und sie dann nach dem Versteuern wieder reinvestieren oder ob ein Unternehmen sich für Aktienrückkäufe entscheidet. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, dass diese Rückkäufe nicht mit Fremdkapital finanziert werden. Also den Fokus finde ich ganz spannend. Und du hast ja nach dem größten Fehler gefragt. Der größte Fehler ist wahrscheinlich, ich glaube, dass du heute in der ersten Reihe, also in den 10 oder 15 bekanntesten Aktien, die Mag7 Plus Anhang, wahrscheinlich keine klassische Buffett-Aktie findest. Und unter dem Aspekt müsste man sich dann die Mühe machen, ein bisschen tiefer zu graben, um vielleicht auch mal im Bereich der also Nebenwerte immer noch mit einer Market Cap größer einer Milliarde, ja, keine Penny Stocks, da ein bisschen zu schauen, wie kann ich mir da ein Portfolio zusammenstellen und dann wirklich auch einen Ansatz über mehrere Jahre verfolgen. Ist einfach zu viel, wie ist die Aktie in den letzten 6 Monaten gelaufen? Das ist nie der Ansatz von Buffett gewesen.
Definitiv. Also, wie du sagst, er hat nicht umsonst so viel Kapital angehäuft, weil er selbst ja gesagt hat, er findet aktuell nichts zum Investieren. Spielt ihm oder seinem Nachfolger jetzt dann möglicherweise sogar in die Karten, wo so viel Unruhe herrscht? Da gibt es sicher manche Chancen, die sich dann eröffnen. Aber genauso wie du sagst, also ich sehe das so, in den ganz großen, da ist es ganz, ganz schwierig, dass man da irgendwo eine gute Investition findet, weil einfach jeder drauf schaut, weil viele Sachen emotionsgetrieben sind und der Markt ist ja trotzdem hoch aktuell. Was ich von Buffett, also was wir gemacht haben, ist, ich meine, das ist, dass wir die Kennzahlen von der Strategiebewertung her nicht mehr ganz so streng gemacht haben wie er. Und was noch dazu kommt, der Circle of Competence, der ist halt bei ihm, heißt ja, okay, kauf keine Aktie, die du nicht verstehst. Der Hintergrund ist aber auch ein anderer bei ihm, weil der hat ein extrem großes Team und der versteht wahrscheinlich jedes Unternehmen und jeden Wirtschaftsbereich besser als irgendein Privatanleger sein eigenes Unternehmen kennt, weil die einfach so extrem gutes Research machen können. Aber was ich schon sehe oder sage, ist, dass man kann schon Aktien kaufen, die man nicht so perfekt durchdringt, aber man sollte schon verstehen, was macht das Unternehmen und dann natürlich auch die Unternehmenskennzahlen. Also da bin ich vielleicht auch nicht ganz so streng wie Warren Buffett. Das wäre so ein Punkt.
In guten Zeiten, deswegen hat er Charlie Munger neben sich gehabt, der gesagt hat, invert, always invert. Und vielleicht sollte man sich den Punkt immer vor Augen halten. Denn die größte Gefahr ist ja für viele, die so einen Stil, die dem nachahmen möchten oder kopieren möchten, ist vermutlich nicht in dem Moment, wo sie eine Position kaufen. Da hat jeder Zuversicht. Sondern die größte Gefahr ist ja, dass du genau in dem Moment, wo Warren Buffett jetzt wahrscheinlich kaufen würde, nämlich wenn der Markt deutlich unter Druck gerät, und zwar ganz gleich aufgrund welcher Nachricht, ja, wenn wir die vorher auch nur ansatzweise sehen würden, dann käme der Markt ja schon unter Druck. Also ich bin nicht immer ein großer Fan von Nassim Taleb gewesen, aber dieser Gedanke des schwarzen Schwans, den vorher keiner kommen sieht, der ist sicherlich richtig. Und wenn man da dann aber kein Vertrauen hat in das Unternehmen, das man gestern oder vorgestern noch gerne gekauft hat, dann wird das passieren, was sehr häufig passiert und was dazu führt, dass man eben nicht die Rendite von Warren Buffett hat. Da wird man nicht an dem Tag kaufen, sondern wird sagen, oh mein Gott, -30%. Was für ein Trottel kauft denn wohl direkt vor so einem Crash? Und dann schmeißt man die Aktie raus und man denkt, naja, bei -50% kaufe ich sie wieder ein. Und schon macht man nichts mehr so, wie Buffett es gemacht hat. Das wäre dann nämlich wieder pures Timing. Also man muss das vielleicht nicht von A bis Z ein Unternehmen kennen, aber sich so gut damit auszukennen, dass man sagt, okay, was kann denn wirklich im schlimmsten Fall morgen passieren, dass dieses Unternehmen nicht mehr funktioniert? Mit dem Fall sollte man sich vielleicht schon vertraut machen, weil das ist das, was man dann an Vertrauen mitbringen muss, um dann eben nicht auf den Verkaufsknopf zu drücken, wenn es alle machen.
Und das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Kurs zu tun. Das ist auch so eine Sache. Ja. Weil Der Kurs ist ja nur das, was wir bereit sind zu zahlen, aber dass das Unternehmen gar nicht mehr funktioniert oder ja wirklich ganz vor die Hunde geht, das hat ja mit dem Börsenkurs nichts zu tun, sondern mit der internen Struktur vom Unternehmen und so weiter.
Ja, und in einem Crash verkauft ja niemand, weil er die Unternehmen jetzt neu analysiert hat. Ich meine, wir haben vorgestern den Fall gehabt, dass die, da ist der Ölpreis um 8% gestiegen und Ölaktien sind leicht gefallen. Warum? Weil an so einem Tag institutionelle Adressen einfach etwas Risk Exposure abbauen müssen, also sprich Cash-Positionen aufbauen und dann liquidieren sie die Positionen, die im Gewinn sind. Das hat dann gar nichts damit zu tun, dass sie nochmal gesagt haben, jetzt schauen wir nochmal genau hin und fragen unsere Analysten. Das verkennt man immer, dass das spekulative Kapital kurzfristig den Markt dominiert, einfach weil es viel schneller umgeschlagen wird. Daraus kann man einen Nutzen ziehen, aber man muss auch sagen, dass viele Privatanleger sich davon sehr beeinflussen lassen, weil sie sagen, naja, wenn das Unternehmen das wert wäre, dann würden ja nicht alle jetzt verkaufen. Es gibt wirklich viele Marktteilnehmer, die suchen sich das nicht aus, dass sie verkaufen. ETF ist rein quantitatives Kapital. Ich habe nichts, das ist eine, viel günstiger als Fonds, alles gut. Aber wenn verkauft wird von Privatanlegern ein ETF, ja, dann gibt es die Abflüsse in den hochgewichteten Aktien. Genauso können auch aktiv geführte Fondsmanager oder aktiv geführte Fonds, klassische Aktienfonds, die würden sicherlich gerne antizyklisch kaufen. Aber die müssen nun mal auf den Verkaufsknopf drücken, wenn Anleger ihre Anteile versilbern. Und das führt dann eben oft zu so einer starken Bewegung. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, dass man als Privatanleger da manchmal sogar die besseren Chancen hat, weil man sich eben antizyklisch verhalten kann. Das können viele Marktteilnehmer gar nicht.
Das stimmt, das stimmt. Und viele müssen ja auch die Performance irgendwie bringen, dass sie im Unternehmen verbleiben dürfen. Das ist ja auch so ein Punkt. Den hatte ich vor kurzem mal mit einem besprochen. Anders denkt man gar nicht. Aber wenn du jetzt irgendwo Börsenmakler bist oder Fondsmanager, dann erwartet ja das Unternehmen auch die Rendite von dir, die Performance von dir. Und dann kannst du nicht sagen, ja, warten wir jetzt mal 10 Jahre ab, dann wird das schon laufen. Das ist auch so ein Punkt oft, den hat man sogar als Privatanleger als Vorteil.
Ja, absolut. Deswegen habe ich auch, also früher, als es in diesem hochaktiven Trading, habe ich immer gesagt, wenn ich irgendwas machen würde, dann würde ich es im geschlossenen Produkt machen. Das ist brutal. Du stehst da, machst dir deine Analysen, machst dir vielleicht sogar deine Listen und dann führst du irgendein Office, mit dem du, wo du strenge Performance-Vorgaben hast. Und du würdest gerne kaufen, aber musst verkaufen, weil irgendwelche Risk-Vorgaben sagen, du darfst nicht mehr als 2 oder 3 oder 7% von deinem Höchststand abweichen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen, ja, man hat echt als Privatanleger Freiheiten, die viele Anleger nicht haben. Man muss sie nur richtig anwenden.
Einsetzen, ja. Du hast vorher schon mal Kursgewinnverhältnis erwähnt. Das ist ja auf der einen Seite sehr beliebt. Auf der anderen Seite heißt es immer wieder, okay, das ist eher unbrauchbar. Vielleicht im historischen Vergleich, vielleicht mit brancheninternen Unternehmen. Aber welche Alternativen nutzt du stattdessen? Und wie helfen die dir oder wie helfen die einem Privatanleger, das Unternehmen besser zu verstehen wie ein KGV?
Also ich sage mal, für mich beginnt eigentlich jede Analyse bei dem Cashflow und bei der Entwicklung des Cashflows, weil wir beim Kursgewinnverhältnis einfach zu viele Faktoren drin haben, die mir nicht ganz verraten, wohin sich das Unternehmen bewegt. Ja, also wenn ich mir, wer hätte irgendwann mal Amazon gekauft, wenn er jetzt nur aufs KGV schauen würde? Und für mich, das ist gar nicht so leicht, in einem kurzen Satz zu beantworten. Man muss dann nochmal sehr unterscheiden, meines Erachtens, zwischen einem Value-Unternehmen, welches, ich würde jetzt mal tendenziell sagen, sich in einer Phase der Sättigung befindet. Das heißt also, es hat ein recht konstantes Wachstum. Aber wenn es weiter wachsen möchte, dann in der Regel durch Expansion, durch Übernahmen. Aber nicht, weil der Markt jetzt organisch zweistellige Wachstumsraten hergibt. Und so ein Unternehmen kann man recht gut mit klassischer in einer klassischen Art und Weise beurteilen. Also man schaut sich die Burggräben an. Das sind im Prinzip ja weiche Faktoren, die sich nicht in Kennzahlen widerspiegeln. Aber wenn man sich die Nachhaltigkeit der Umsätze anschaut, dann schaut man darauf, wie sind die Ausschüttungsquote tatsächlich, ja, wird da sehr viel verändert, wenn, also sind jetzt nur so Einzelbeispiele, aber ich schaue zum Beispiel beim Unternehmen, welches ich als Dividendenunternehmen im Portfolio habe, möchte ich eine einigermaßen konstante Ausschüttungsquote. Ich möchte nicht, dass die Dividende jährlich um 5, 6, 7% gesteigert wird, dafür aber die Ausschüttungsquote immer weiter gesteigert werden muss. Das hat man zum Beispiel bei, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber eine Boeing war mal ein einigermaßen konstanter Dividendenzahler und dann haben sie fast 2 Jahre lang ihre Dividenden über Fremdkapital finanziert. Und aus Sicht des Unternehmens möglicherweise nachvollziehbar. Mir wäre aber als Anleger lieber, wenn sie dann, wie das zum Beispiel bei Rohstoffunternehmen oft der Fall ist, sagen würden, wir schütten jetzt keine Dividende aus. Also gerade bei diesen Dividenden-Champions muss man ganz genau hinschauen, welche Ausschüttungsquote steckt denn dahinter? Und konnten die aus ihrem organischen Wachstum diese Dividende immer weiter bezahlen? Oder hat das Management gesagt, naja, wir haben ja hier auch gewisse Vorgaben für unsere Boni, also die Dividende wird jetzt mal nicht gesenkt. Wir werden schon in 1, 2, 3 Jahren wird es wieder besser laufen. Da können wir ruhig mal den Fremdkapitalanteil erhöhen. Also das ist so ein bisschen das. Und bei Wachstumsunternehmen ist es tatsächlich ein bisschen diffiziler. Es gibt so als Ausgangspunkt, wer sich damit beschäftigen möchte, die Rule of 40. Das ist so ein eigentlich mal ein Ansatz gewesen von so einem Venture Capital Ansatz. Und da ist es aber wirklich bei Wachstumsunternehmen spielt meines Erachtens eine deutlich größere Rolle. Und dann gibt es noch Sido dazwischen, du hast sie genannt, so eine Mercado Libre, die eigentlich in einigen Bereichen schon echte Value-Ansätze hat, in anderen Bereichen aber auch noch sehr schnell wächst. Und so die Art von Aktien war mal eher unbeliebt an der Börse, weil man sie nicht so richtig zuordnen konnte, diese Konglomerate. Also Mercado Libre sind ja eigentlich auch, also wenn man es groß denkt, 3 verschiedene Bereiche. Mhm. Und deswegen sind die gar nicht ganz so einfach einzuordnen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Börse mittlerweile mit solchen Unternehmen wieder ein bisschen mehr anfangen kann. Ja, jetzt habe ich relativ viel geredet. Ich hoffe, die Antwort auf die Frage war zwischendurch auch dabei.
Alles gut, alles gut. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir einfach drüber reden. Es soll ja da Substanz auch herumkommen. Jetzt will ich noch zu einer Sache kommen, die hast du ganz am Anfang angesprochen. Geldanlage ist, ich sage jetzt mal ganz hart, nebensächlich. Du hast gesagt, es ist nicht das Wichtigste. Nebensächlich wofür und was ist wichtiger oder wie beeinflusst das auch unsere Investmententscheidungen? Oder was würdest du sagen, wie soll ein Privatanleger darüber denken, dass er sagt, okay, Geld ist jetzt nicht das Wichtigste, meine Investments sind meine Investments, aber es gibt auch noch ein anderes Leben.
Ja, also ich denke, wenig überraschend sind Familie, Freunde, Gesundheit, all diese Dinge wichtiger als Geld. Ich verstehe aber, dass natürlich existenzielle Fragen schon eine Rolle spielen im Leben. Was aus meiner Sicht für viele Privatanleger ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass sie sich, bevor sie loslegen und bevor sie die Risiken definieren, sie sich mal fragen, wo will ich eigentlich hin oder womit bin ich zufrieden? Weil wenn jemand aus beruflichen Gründen immer im Maximum denkt und sagen, ja, es sollte einfach immer mehr sein, dann führt das, ehrlicherweise sind so lose Enden selten das Richtige, um ein Ziel auch konkret erreichen zu können. Das heißt, man kann natürlich ganz konkret eine Summe X haben und dann sagt man, ich möchte mit dieser Summe in 10 oder 20 oder 30 Jahren möchte ich das erreicht haben. Warum auch immer. Ich möchte dann mein Leben ohne Arbeit genießen oder ich möchte mir diesen Traum erfüllen. Aber das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, führt, das ist meine Erfahrung bei vielen dazu, dass sie sagen, ja, eigentlich müsste ich muss ja gar nicht so viel Risiko eingehen. Eigentlich bin ich mit meinem Leben, so wie es ist, ganz zufrieden. Ich würde aber gerne so weiterleben. Und dafür brauche ich, vielleicht wenn ich eine Rente bekomme, oder eine Pension bekommen oder von meinem Betrieb bekommen. Dafür brauche ich aber noch das und das. Und wenn man das so klar definiert hat, was brauche ich eigentlich für das Leben, so wie ich es gerne führe? Das sind oft sehr viel banalere Dinge. Es soll halt nicht schlechter sein in der Zukunft. Dann kann man daraus auch ableiten, was für ein Risiko muss ich eingehen? Und wenn dabei rauskommt, na, eigentlich bräuchte ich jährlich eine Rendite von 12 oder 13%, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man arbeitet etwas anderes oder mehr und verdient mehr, weil man nicht davon ausgehen darf, dass man für passive Anlage 12, 13 oder 14% bekommt. Oder man sagt, mit dem aktiven Handel, ja, dann gehe ich da rein. Meines Erachtens ist das dann möglich, aber nicht indem man einfach aktiver wird in seinem Portfolio. Das ist wie eine Ausbildung und keine sehr komplexe Ausbildung, aber eine, die Zeit braucht. Also wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt und heute kann man das auch noch nahezu ohne, es ist erstaunlich, aber die Wahrheit ist, man kann sich von einem Large Language Model seiner Art, ob nun von Claude oder von ChatGPT, wenn man die richtigen Fragen stellt, machen die mittlerweile eine ganz ordentliche Ausbildung zum Trading, was ganz wesentlich bedeutet, ich lerne auch Charttechnik. Das ist möglich, das muss einem aber Spaß bringen. Aber bei ganz vielen wird auch rauskommen und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass sie sagen, naja, wenn ich mein Kapital in 10 Jahren verdoppelt hätte oder ich hätte in 20 Jahren es dann nochmal verdoppelt, das ist ungefähr das, was ich bräuchte. Das sind 7% Durchschnittsrendite führt zu einer Kapitalverdoppelung nach 10 Jahren. Das wird man bekommen, ohne dass man ganz, ganz viel Aufwand betreiben muss. Einfach nur mit ein bisschen Sitzfleisch und in Panikaktionen oder in Panikreaktionen an der Börse dem nicht verfallen. Mehr braucht man dafür nicht. Und wenn man das weiß, ist das ja auch ganz beruhigend. Und also sich vorher Ziele setzen, ist der Schlüssel, um für sich selber definieren zu können, wie viel Risiko man eingehen möchte. Muss.
Und das ist am Ende ja das Wichtigste, weil dann kann man gut schlafen, dann kann man gut mit seinem eigenen Portfolio umgehen.
Genau.
Ja, Lars, dann sage ich vielen Dank für diese tolle Folge und dass du dir heute Zeit genommen hast. Und natürlich danke bei den Zuhörern, dass sie bisher geschaut haben.
Ja, ich bedanke mich auch. Schöne Grüße nach Österreich. Wir sehen uns.
Danke, wir sehen uns und wir hören uns im nächsten Stock Talk.